Das ist der erste und einzige Fonds, der für institutionelle Investoren in Deutschland, ausschließlich in Deutschland, in Rechenzentren investiert. Der Fonds sagt, er möchte 6-9% Cash-on-Cash-Renditen erwirtschaften. Das erste Asset liegt deutlich drüber. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich der Markt? Im Moment sind wir in einem sehr dynamischen Marktumfeld unterwegs.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Preise und Mieten für Rechenzentren werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management bei Hauck Aufhäuser Lampe, hat den ersten und bisher einzigen Fonds für institutionelle Investoren in Deutschland aufgelegt, der in Rechenzentren investiert. Erster Einkauf, ein Data Center in Relling. Jawohl, in Rellingen. Was an diesem Ankauf besonders ist und welche Standorte neben den Hotspots Frankfurt am Main und Berlin außerdem relevant sind, darüber sprechen wir. Genau wie über die Energie- und Wärmeversorgung mit einem eigenen Kraftwerk, regionale Belange und die Kommunikation mit den Nachbarn. Kurz und knackig hat Patrick mir einen Crashkurs über die verschiedenen Arten von Rechenzentren gegeben. Die Vorteile der digitalen Infrastruktur sind fast genauso schnell zusammengefasst. Konjunkturunabhängig, eine Nische, die spezielles Know-how erfordert, skalierbar. Der gelernte Banker und studierte Wirtschaftswissenschaftler spricht über das Gesetz der großen Zahl, über die sprunghaft angestiegene Zahl von rechenzentrumsfähigen Grundstücken und den richtigen Nutzermix. Es ist eine eigene Branche, die wahrscheinlich größer wird als die Immobilienbranche, sagt er. Deshalb gut zuhören und wie ich lerne, dabei aber selbstverständlich auch Spaß haben. Kurzer Werbeblock auf immocom.com gibt es aktuelle Informationen und alles zu unseren Veranstaltungen. Und jetzt Podcast ab mit Patrick. Viel Spaß. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn Bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Werting bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Immobilieros Podcast heute aus Frankfurt. Mir gegenüber sitzt Patrick Brinker von Hauck Aufhäuser Lampe, was für ein langer Name. Hallo, super. Patrick.
Genau, hallo.
Du bist Head of Real Estate Investment Management, richtig?
So sieht's aus.
Oh, noch ein super langer Titel. Wir sitzen hier in einem altehrwürdigen Haus. Ich fühlte mich gleich ganz anders. Es ist viel Holz, viel Ledermobiliar.
Ich begrüße auch immer die Gäste mit herzlich willkommen in unseren heiligen Hallen. Also insofern.
Ja, stimmt. Ich wurde vorhin auch so begrüßt und es ist sehr beeindruckend.
Schön, dass dir gefällt.
Ja, ist ein bisschen anders. Ich würde dann mal noch ein paar Fotos machen, die stelle ich dann dem Podcast bei, weil es ist wirklich sehr, sehr hübsch. So, aber wir wollen natürlich über was ganz anderes reden, nicht über Einrichtungsgeschmack, nein. Wir haben uns schon mal bei der Expo getroffen, letztes Jahr. Da hast du einen Fonds für Rechenzentren angekündigt. Du bist einer von der schnellen Sorte, oder? Weil jetzt ist er da. Digitale Infrastruktur Deutschland 1 heißt der.
Genau, er ist da. Wir freuen uns, dass er da ist. War gar nicht mal so eine schwere Geburt tatsächlich. Gerne halte ich auch das, was ich ankündige. Und insofern war das die logische Konsequenz, war natürlich schon geplant, auch schon von längerer Hand ein Stück weit, dass wir den Fonds bringen und hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Es ist der erste und einzige Fonds, der für institutionelle Investoren in Deutschland, ausschließlich in Deutschland, in Rechenzentren investiert. Was Neues. Und das Feedback ist auch sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr spannend, was da so in der Folge jetzt alles passiert.
Wie groß soll der Fonds werden? Wie schwer?
Gerne, groß. Im Bereich Rechenzentren haben wir ja andere Volumina als im klassischen Immobiliengeschäft oder halt auch bei den Strategien, wo wir bislang unterwegs sind. Lebensmittel, Einzelhandel, Ärztehäuser, da geht es auch ab 5 Millionen oder 10 Millionen los. Für 5 oder 10 Millionen wirst du kein Rechenzentrum kaufen. Vielleicht im Edge-Bereich, dann sind wir aber auch schon wieder bei den unterschiedlichen Arten von Rechenzentren. Das ist ja vielleicht später nochmal ein Thema. Ansonsten sind die Rechenzentren, geht es eigentlich ab 50 Millionen los. Bis aber auch in die Milliarden schon seit einiger Zeit. Und das sind natürlich beeindruckende Volumina. Das ist wiederum auch nicht ganz unsere Kragenweite. So groß wird er wahrscheinlich nicht. Aber um die Frage zu beantworten, ich gehe schon davon aus, dass er mehrere hundert Millionen schwer wird.
Okay. Bei Fonds muss man ja mal fragen, du hast gerade gesagt, Nachfrage ist da. Es ist ausschließlich für institutionelle Investoren in Deutschland, also kein ausländisches Kapital?
Die Zielgruppe war zunächst mal deutsche institutionelle Investoren. Wir schauen natürlich immer in den Dachraum. Aber der Fonds als solches, als offener Spezial-AIF, ist erstmal prädestiniert wirklich für deutsche Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Banken, Sparkassen, Depot A, vielleicht Stiftungen, das eine oder andere Family Office, schon im Fokus. Ja.
Okay, und die rennen dir jetzt die Bude ein, sag ich mal ein bisschen hemdsärmlich?
Schön wär's. Die Nachfrage ist schon groß und vor allen Dingen auch im Verhältnis zu anderen, ich sag mal, Immobilienprodukten schon deutlich spürbar größer. Es ist aber eben auch was Neues, wo viel Information noch transportiert werden muss, wo viele natürlich auch erstmal verstehen wollen, wie funktioniert das eigentlich? Was ist ein Rechenzentrum? Es wird auch mal so ganz lustig die Frage gestellt, wo wohnt eigentlich das Internet, ja, im Rechenzentrum? Genau. Und ansonsten ist natürlich der Markt so, wie er ist. Also viele haben natürlich ihr Immobilienportfolio in den letzten Jahren doch spürbar aufgebaut in der Niedrig- oder Nullzinsphase und haben jetzt natürlich auch logischerweise das Gesetz der großen Zahl, die ein oder andere Baustelle und sind daher eher vorsichtig beim Investieren in Immobilien derzeit, eher zurückhaltend. Viele haben auch zunächst mal das Thema Anleihen jetzt in den Fokus genommen bei den institutionellen Investoren. Und insofern im Rahmen, um die Frage auch zu beantworten natürlich, im Rahmen oder vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung ist die Nachfrage vergleichsweise hoch. So möchte ich es mal nennen.
Sehr gut. Und welche Rendite peilt ihr an?
Der Fonds sagt, er möchte 6-9% Cash-on-Cash-Renditen erwirtschaften. Das erste Asset liegt deutlich drüber. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich der Markt? Im Moment sind wir in einem sehr dynamischen Marktumfeld unterwegs. Ich vergleiche das immer gerne mit Logistik vor 10 Jahren. Da hatten wir auch andere Preise, andere Mieten. Jeder wusste aber, dass die Nachfrage auch nach Logistikstandorten steigt bei begrenztem Angebot. Und in ähnlicher Form sehen wir das auch bei Rechenzentren, nur noch spürbar dynamischer. So dass man schon davon ausgehen kann, dass auch die Preise und auch die Mieten steigen in den nächsten Jahren. Und dann wird man mal schauen, wo man dann tatsächlich landet. Aber da kann es schon vorteilhaft sein, auch früh jetzt mal zu schauen, dass man sich schon mal positioniert, um halt auch diese Phase natürlich mitzumachen. Ja.
Bevor wir jetzt tiefer in das Thema Rechenzentren einsteigen, vielleicht erst mal ein bisschen was zu dir, damit man erstmal weiß, wo du eigentlich herkommst. Und daran würde ich dann gleich die Frage anschließen. Also eigentlich war es ja mal so Einzelhandel, den du vor allen Dingen gemacht hast. Wir kommen dann auch noch zu euren anderen Fonds. Also vielleicht erklärst du erstmal so ganz kurz deine Biografie. Und dann möchte ich natürlich von dir wissen, wie hast du dich denn dem Thema Rechenzentrum angenähert?
Ja, gerne. Ja, zu mir. Gut, ich bin gelernter Banker bei der guten alten Dresdner Bank. Das muss man immer dazu sagen, weil die meisten, die man so trifft, die auch bei der Bank mit dem grünen Band der Sympathie waren, haben die sehr positiv in Erinnerung. Und man trifft immer wieder auf alte Weggefährten, studierter Wirtschaftswissenschaftler. Dann klassisch bei der Dresdner Bank auch im Private Banking gelandet, damals das Allianz Banking, also ein Geschäftsmodell, was neu aufgebaut wurde, von dort aus dann in die Alternatives, Schiffe, Immobilien. Die Schiffe sind mit mir in eine schwere See gekommen, so dass wir irgendwie logischerweise uns dann auf die Immobilien fokussiert haben und da bin ich hängen geblieben. Genau, dann gab es mal den Wechsel zu einem auf Lebensmittel Einzelhandel. Einzelhandel spezialisierten Asset Manager und habe dieses Segment lieben und schätzen gelernt, war sehr stabil, irgendwie speziell anders als noch ein Großteil der Immobilienbranche. Und habe auch dort, genauso wie in der Station davor, auch immer wieder Geschäftsmodelle auf- und ausgebaut. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf. Und das Gleiche mache ich auch hier bei Hauck Aufhäuser Lampe. Bin damals vor 5 Jahren hier angefangen, habe den Auftrag bekommen, die Immobilieninvestmentabteilung hier auf- und auszubauen. Damals in einem sehr kompetitiven Marktumfeld, wo man sich natürlich auch die Frage stellte, braucht es jetzt noch einen Asset Manager? Und wir haben dann gesagt, ja, aber nicht für den 48. Core-Office-Fonds, sondern vielleicht eben Strategien, die sich ein bisschen abheben von dem, was so am Markt üblich ist. Im Lebensmitteleinzelhandel aufgrund der Idee, die wir vorher auch schon hatten, im Value-Add-Bereich hier eine Investmentstrategie aufzulegen. Dann soziale Infrastruktur, aber hier nicht klassisch Pflege und betreutes Wohnen, sondern Ärztehäuser-Gesundheitszentren. Und eben zu guter Letzt neben Einzelprojekten wie den EUREF Campus, den wir auch begleiten, den EUREF Campus in Düsseldorf, zuletzt dazu gekommen das Thema digitale Infrastruktur. Und zur digitalen Infrastruktur sind wir gekommen, wie es halt immer so ist, auch ein Stück weit opportunistisch, genauso wie, also so agieren wir auch, aber so geht auch das gesamte Bankhaus ein Stück weit und auch Michael Bettlager als unser Chef, dass man sagt, okay, ich habe eine gute Idee und wir schauen uns die auf jeden Fall an. Wenn wir nachher zu der Erkenntnis kommen, das ist nichts, dann ist das so, aber vielleicht ist es doch was und so ist auch so ein bisschen die Idee, das heißt auch, wenn wir irgendwann mal ganz viel Assets under Management haben, sollten wir immer weiter schauen, wo gibt es gute Themen, die man sich anschauen sollte. Und wir haben schon vor, das ist jetzt mittlerweile mehr als 3 Jahren her, ein Edge Data Center Portfolio auf den Tisch bekommen. Damals wusste ich offen gestanden noch nicht, was es wirklich ist und was das jetzt soll und was man damit anfangen soll. Aber irgendwie klang das logisch. Rechenzentren auch genauso exponentielles Wachstum, riesiger Bedarf. Und damals hat noch keiner von künstlicher Intelligenz gesprochen. Zumindest nicht so wie heute. Und so haben wir halt eben sukzessive angefangen, uns damit zu beschäftigen. So sind wir dazu gekommen, auch weil wir gesagt haben, es ist grundsätzlich konjunkturunabhängig, genauso wie Lebensmittel, Einzelhandel und auch Ärztehäuser. Es ist eine Nische, du brauchst definitiv Spezial-Know-how. Es ist skalierbar. Damals war es noch nicht ganz klar, ob es wirklich skalierbar ist. Heute bei den Volumina, die wir sehen, weiß man, ja, es ist wahrscheinlich sogar eine eigene Branche, die größer wird als die Immobilienbranche. Und sind eben da hängen geblieben, passt aber eben super gut zu unserer Strategie.
Aber wo nimmst du dann das Spezial-Know-how her? Du kaufst dir Leute ein, du beliehst dich selbst, also du musstest ja aber trotzdem ein bisschen auch verinnerlichen.
Klar, die Lernkurve ist natürlich steil auch bei einem selber und ich würde mich auch Stand heute nicht jetzt als den Rechenzentrumsexperten bezeichnen. Und wichtig ist, so machen wir es auch in den anderen Assetklassen, dass wir dann Spezialisten aus dem Segment haben. Und zwar jetzt im Handel haben wir Kollegen, die sind Händler von der DNA her. Wir haben im Bereich Ärztehäuser Kollegen, die kennen sich super gut mit der Regulatorik und mit den Voraussetzungen im Gesundheitssystem aus und Stichwort KV-Sätze und Regulatorik. Also da ist es ja nicht die Schwierigkeit, ein Ärztehaus zu bauen. Ja, Backsteine, Baugenehmigung, das kriegt man schon irgendwie hin, sondern dass man eben sinnvoll Nutzungen hinbekommt, synergetische Nutzungen. Und man kann ja auch nicht einfach so einen Arzt von einem Stadtteil in anderen umziehen. Das funktioniert halt nicht. Also das ist ein Spezialwissen, was da notwendig ist. Und im Bereich Data Center ist es auch so, da ist es aber eher technischer Natur aus meiner Sicht. Und das ist ganz wichtig, sich mit den Assets auch intensiv befassen zu können, also auch wirklich aktiver Asset Manager zu sein. Und jetzt im Bereich Data Center haben wir einen ersten Deal auch gemacht, einen Forward Deal, Forward Funding. Da muss man auch in der Lage sein, das Projekt selber zu Ende zu führen, also selber zu Ende zu bauen, genauso wie in den anderen Asset-Klassen auch und halt sich auch Gedanken dazu zu machen, wer könnte im Zweifel, Worst Case, auch diese Kiste betreiben. Wie komme ich an Mieter? Und das ist schon extrem wichtiges Know-how und eben vor allen Dingen hier der Fokus auf die ganzen auch technischen Themen über Strom, über Sicherheit, über Netz, ganz andere Standortfaktoren, ganz andere Mieter und auch es ist ja grundunterschiedlich, ob ich jetzt von Lagekriterien bei einer Büroimmobilie oder bei der klassischen Immobilie spreche oder beim Datacenter. Und das muss man sich natürlich aufbauen. Nicht nur aus der Investmentbrille, da wo ich jetzt wahrscheinlich überwiegend herkomme, sondern eben halt auch aus dem Maschinenraum, so sage ich es eigentlich mal ganz genau. Mhm.
Ich habe auch eine steile Lernkurve gehabt in der Vorbereitung. Ein Colocation-Rechenzentrum. Da habe ich erstmal geguckt, was das überhaupt ist. Habt ihr auf jeden Fall gekauft. Das ist ein Rechenzentrum, wo du mehrere Nutzer drin hast, richtig?
Ja.
Ja, gut, ich habe gut nachgeguckt. So, das ist in Rellingen, habe ich gegoogelt. Das ist irgendwo bei Hamburg.
Korrekt.
So, Hotspots, Rechenzentren werden immer Berlin und Frankfurt genannt.
Mhm, auch richtig.
So, was macht ihr in Rellingen? Und vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen, weil ich möchte das jetzt nicht, ich muss es nur ablesen, weil was ihr da, also was da in Rellingen entsteht.
Genau, also erstmal grundsätzlich gibt es unterschiedliche Arten von Rechenzentren. Wir haben ein sogenanntes Colocation-Rechenzentrum erworben. Wie du schon richtigerweise sagst, es gibt einen Betreiber, der aber jetzt in der Regel untervermietet. Bei uns ist es so, der Betreiber mit seinem ureigenen Geschäftsmodell mietet auch ein Stück weit der Flächen selber an und nutzt sie für sein eigenes Geschäftsmodell, was er noch hat. Der Rest ist dann untervermietet an, in der Regel, wenn man eben an solche Standorte geht, eher mittelständische Unternehmen, die vor Ort ihre IT auslagern, sodass unter dem Betreiber halt ein diversifizierter Mix an Nutzern mit unterschiedlichen Mietverträgen und auch Laufzeiten hängt. Das ist eine Art von Rechenzentren. Dann gibt es ja die klassischen Unternehmens-, also Enterprise-Rechenzentren. Da gibt es High-Performance-Computing, also findet man eher an Universitäten oder ähnlichen Forschungslaboren. Und dann eben Hyperscaler, das sind die großen, die von den Cloud-Anbietern, unter anderem auch Google, Amazon, Microsoft und Co. überwiegend genutzt werden, und als weitere, ja, doch Abgrenzung, weil andere Lagekriterien da entscheidend sind, auch AI-Rechenzentren, also die wirklich für Anfragen und Entwicklung und Learning von künstlicher Intelligenz ausgelegt sind, sind auch da nochmal etwas andere technische Voraussetzungen, und da spielen auch so Dinge wie Latenz, also das ist so die Übertragungsgeschwindigkeit zu den nächsten Knotenpunkten, nicht die größte Rolle. Und beim Knotenpunkt, da sind wir bei Frankfurt, als wahrscheinlich der größte Internetknotenpunkt weltweit, haben sich natürlich hier in der Vergangenheit unter anderem deswegen, aber auch wegen der doch vielen potenziellen Kunden, die großen Rechenzentren angesiedelt und überwiegend angesiedelt. Und der nächste Hotspot ist Berlin, auch ein bisschen dadurch gekommen, weil Frankfurt einfach gesagt hat, wir möchten gar nicht mehr so viele Rechenzentren, außerdem haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Strom. Deswegen unter anderem gehen mittlerweile viele zunächst mal in die Peripherie von Frankfurt, also wo die Latenz zum Knotenpunkt relativ gering ist. Aber es gibt halt auch unglaublichen Bedarf in Berlin, und in der Regel schaffen die großen Operator Availability Zones für sich, also sie definieren, wo sie halt irgendwo auch dann teilweise mehrere Rechenzentren für sich ansiedeln, und Berlin ist so ein weiterer Hotspot geworden, wo noch nicht so viele Rechenzentren am Netz sind, aber ganz viele geplant und announced wurden. Ein nächster Hotspot ist jetzt das tendenziell das Rhein-Ruhr-Gebiet, wo Microsoft announced hat, sich anzusiedeln. Aber es können auch an anderen Stellen neue Zones entstehen, zum einen. Entity beispielsweise in der Nähe von Mainz mit einem bis zu 500 Megawatt Rechenzentrumscampus, der da entstehen soll, ist jetzt auch nicht Frankfurt, oder Virtus in der Wustermark, Nähe Berlin. Also es gibt schon Standorte auch etwas weiter außerhalb. Und darüber hinaus sind aber, und das ist der große Vorteil, Standort Deutschland im Vergleich auch zu UK oder zu Frankreich, wir haben eine polyzentrische Struktur. Und auch Nutzer, nicht nur eben jetzt überwiegend in London oder Paris, sondern eben halt auch in Hamburg oder in der Autohauptstadt Richtung Stuttgart, in der Finanzhauptstadt Frankfurt natürlich, aber auch München, Berlin. Da gibt es Nutzer, im Rhein-Ruhr-Gebiet gibt es auch Nutzer und auch Knotenpunkte. Dann ist die nächste Frage, wo ist Strom? Wo ist grüner Strom auch tatsächlich vorhanden? Der ist vielleicht auch eher noch im Norden vorhanden. Und insofern werden zunehmend auch andere Standorte außer Frankfurt und Berlin interessant. Und im Übrigen bin ich auch davon überzeugt, dass auch Mittelstädte wie, ich fahre jetzt gerade mal Münster, Osnabrück ein, da komme ich ungefähr her aus der Ecke, auch dort macht es Sinn, ein Rechenzentrum zu haben. Dann nicht in der Größenordnung wie hier in Frankfurt sicherlich oder Heidelberg oder Gießen oder also wirklich so Mittelzentren mit Industrie, mit Dienstleistern, die den Bedarf haben, die auch gerne Rechenzentren in ihrer Nähe haben. Der Attila sagt dann manchmal so schön, da wo es halt auch das blinkt, ne, soll in der Nähe sein. Und insofern gibt es an vielen Standorten viel Bedarf in Deutschland für zusätzliche Rechenzentren.
Das soll ja das modernste seiner Art sein, las ich in der Pressemitteilung. Was macht es denn so modern?
Vieles.
Na dann im Schnelldurchlauf.
Genau, also die Kollegen, die das Rechenzentrum geplant haben und für sich auch nutzen und anmieten, die haben es aus dem Bedarf heraus geplant, dass sie gesagt haben, also unsere Kunden und unser Bedarf ist so, der entwickelt sich und wir wissen nicht, ob die Rechenzentren, wo wir uns bislang eingemietet haben, dem standhalten können. Das heißt, wir planen jetzt mal ein Rechenzentrum für die Zukunft, also soweit man vorhersehen kann, was halt eben neueren Ansprüchen gerecht wird. Das ist einmal natürlich das Thema Sicherheit, ganz klar, Verfügbarkeit, aber auch zum Beispiel Kühlungssysteme, Luftkühlung, Wasserkühlung, Direktwasserkühlung eher geeignet für auch AI-Anfragen, beispielsweise energieeffizienter auch dadurch. Thema Energieeffizienz, Stichwort auch ganz wichtig im Rahmen des Energieeffizienzgesetzes, dass man eine gewisse Energie Kennzahl, also die PoE einhält, dafür auch dann Abwärmenutzung vorsieht, Nutzung von grünem Strom, dann Zertifikate, wie dem einen oder anderen sagt das vielleicht noch was aus anderen Gegenständen, aber der blaue Engel beispielsweise ist auch ein Zertifikat.
Gibt's den noch,
was ist, ja? Ja, den gibt's noch. Ja, den gibt's nicht nur für klassische Elektronik oder Toilettenpapier, sondern eben auch für Rechenzentren, die das Bundesumweltamt vorgibt. Und alles in allem kann man daher wirklich sagen, das ist eines der modernsten und nachhaltigsten Colocation-Rechenzentren, auch in der Größenordnung, die derzeit in Realisierung sich befinden.
Okay, der Bürgermeister von Rellingen hat gejubelt.
Der Trampe, ja.
Ja, und das ist ja relativ selten, also vielleicht ein Bürgermeister jubelt dann noch, aber meistens sagen ja die Nachbarschaft drumherum, Rechenzentren will ich nicht, weil du vorhin den Vergleich mit der Logistik hattest. Ne? Also Logistik wollte früher auch niemand haben. Jetzt sind es eher dann die Rechenzentren, die keiner haben will. Denkst du das mit? Spielt das für dich eine Rolle? Ist das in deinem Kopf präsent?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also es ist im Wesentlichen aber eine Kommunikation aus meiner Sicht. Rechenzentren sind für viele Kommunen ein Mehrwert aus vielerlei Hinsicht. Fangen wir mal an, vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf Rechenzentren zu werfen, und zwar nicht nur als Stromnutzer. Also geh hin und steck den Stecker in die Steckdose und zieh Strom aus dem Netz als Nutzer, sondern vielleicht auch als Teil der Energie- und Wärmeversorgung. Also es gibt Großunternehmen, auch hier in Frankfurt, Hünhöchst zum Beispiel, die haben, glaube ich, eine Anschlussleistung von 5 oder 5,5 Megawatt und haben ihr eigenes Kraftwerk. Rechenzentren mit 150 Megawatt hier in Frankfurt stecken einfach den Stecker in die Steckdose. Ist natürlich bislang auch in der Regel gut möglich gewesen. Aber man kann auch darüber nachdenken, also jetzt mal bei den ganz Großen mal angefangen, auch eine On-Site-Stromversorgung selber aufzusetzen. Aber auch bei den Kleinen ist es so, wenn man jetzt mal an die kommunale Wärmeplanung denkt, die die Kommunen ja auch alle machen müssen bis 2040, dass halt dieses Rechenzentrum ein toller Bestandteil sein kann, weil es eben Abwärme eben in dieses Wärmenetz abgeben kann, prädestinierter dafür tatsächlich auch noch sogar die mit Direktwasserkühlung, weil da die Abgabetemperatur ein bisschen höher ist. Und das ist der eine Aspekt. Wir sprechen auch mit Stadtwerken als weitere Stakeholder in so einem Projekt, die halt auch verschiedene Hüte aufhaben und verschiedene Aufgaben haben. Und einer der nicht so beliebten Aufgaben ist zum Beispiel die Errichtung und der Betrieb von Schwimmbädern, die ja grundsätzlich mal sehr defizitär sind. Wenn ich aber die Chance habe, ein Schwimmbad mit Abwärme, günstiger Abwärme aus dem Rechenzentrum vielleicht zu versorgen, dann dreht sich das vielleicht. Mhm. Genau. Je nachdem, wie viel Abwärme es gibt, können dann die Menschen dort kochen. Und das ist ein zusätzlicher Aspekt, der natürlich auch möglich sein muss. Das ist nicht an jedem Standort der Fall, ganz klar. Und aber auch in so einer Gemeinde wie Rellingen, also es ist dann ja irgendwo, es entstehen dort hochkarätige Arbeitsplätze. Es trägt einen Teil dazu bei, dass auch zum Beispiel Netzinfrastruktur besser ausgebaut wird. Und es bietet die Chance für Nachunternehmer, sich dort auch anzusiedeln, zumindest in der Nähe, in der Region. Und das ist sicherlich mit Blick auf die Zukunft kein Nachteil für eine Kommune, wenn sich das dort ansiedelt. Natürlich immer unter Berücksichtigung der regionalen Belange, keine Frage, und unter Einbindung der Bevölkerung. Und das ist natürlich extrem wichtig. Aber wenn das einmal transportiert ist, dann wird das von den meisten auch tatsächlich eher positiv gesehen.
Okay. Na, man wird ja auch nicht drum rumkommen, oder? Also mit AI, es wird ja immer mehr und es ist ja eine exponentielle Kurve, die wir da sehen. Insofern, ob dann jetzt bestimmte Gemeinden wollen, da geht es ja dann auch um Platz, oder? Also brauchst ja...
Ja, Platz ist in der Regel nicht das Problem. Strom ist das Problem. Strom, Netzanbindung und tatsächlich auch, wie heißt es, neudeutsch, Time to Market. Also je eher das Rechenzentrum ans Netz geht, desto attraktiver auch für die Betreiber. Und
okay,
wenn ich halt.
Geht es um Schnelligkeit?
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Also tatsächlich ist es wohl so, dass die Großen im Moment nicht so richtig wissen, wie sie die erwartet exponentiell steigende Nachfrage von Nutzungen durch AI tatsächlich abbilden können. Sie schaffen es auch teilweise mit eigenen Kapazitäten nicht, das umzusetzen. Das ist eben auch so ein Punkt, wo wir sagen, da können wir auch das Missing Puzzle Piece sein, wo man halt die losen Enden zusammenbringt und halt auch die Großen unterstützt bei der Anbahnung und Realisierung eines Projektes durch die Regionalität. Und es ist halt eben manchmal so, so David und Goliath, und versteht wirklich derjenige, der von einem internationalen amerikanischen Großkonzern kommt, die Mitarbeiterin in der unteren Wasserschutzbehörde? Ist das
ich
ein Kommunikationslevel, was da zusammenpasst?
Sehr schön. So, also Rechenzentren, ich merke schon, da könnten wir jetzt noch bestimmt eine Stunde drüber reden, du wahrscheinlich noch viel, viel länger. Das machen wir dann mal, wenn ihr das nächste Projekt für den Fonds eingekauft habt, dann machen wir nochmal einen Deep Dive.
Also treffen wir uns in 2 Wochen wieder.
Ah.
Nein. Schön wär's.
Wie ist das? Also wie viele solche Projekte kommen da rein? Gib mal ein Gefühl. Also ist das jetzt...
Tatsächlich viele. Also mehr als Kapital da ist.
Und ist das genauso wie, Achtung, wieder mein Lieblingsbeispiel, alle regelmäßigen Immobilieros-Podcast-Hörer bitte die Augen verdrehen. Die Projektentwickler machen jetzt auch alle im Bestand und plötzlich haben alle vom Bestand Ahnung. Rechenzentren sind ja auch, also kommt ja immer weiter und da haben dann auch plötzlich alle Ahnung, oder bekommst du auch Projekte auf den Tisch, wo du sagst, lieber nicht?
Also wir hatten gestern Besuch von einem Projektentwickler, beziehungsweise einem Planungsbüro vielmehr, der irgendwie um die 250.000 Quadratmeter Rechenzentren entwickelt hat in letzter Zeit. Und er hat die Aussage getroffen, dass aus seiner Sicht maximal 2-3% der auf dem Tisch liegenden Projekte tatsächlich realisiert werden. Ich kann die Zahl nicht verifizieren. Wir erfassen natürlich. Ja, das war schon sehr bemerkenswert. Aber natürlich unglaublich viele Grundstücke sind plötzlich rechenzentrumsgeeignet. Klar, wenn ich höre und auch mitbekomme, dass jetzt hier im Frankfurter Raum teils irgendwo 4.000 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden für die Errichtung eines Rechenzentrums, dann ist es natürlich auf einmal super spannend für jeden, der vielleicht heute noch Acker und Viehland hat mit 10 Euro auf dem Quadratmeter, aber ist natürlich auch nicht realistisch, muss man auch ganz klar sagen. Da sollte man die Kirche im Dorf lassen, 5 Mark ins Phrasenschwein. Aber es gibt trotzdem relativ viele Projekte, die wirklich sinnvoll sind und die wir uns auch eben verstärkt anschauen und nicht nur anschauen, sondern auch sukzessive umsetzen in den einzelnen Phasen und begleiten in verschiedenster Art und Weise. Also es gibt schon viel Potenzial, definitiv.
Okay. So, jetzt möchte ich aber mit dir trotzdem auch nochmal Lebensmittel, Einzelhandel hatten wir vorhin schon. Wie viele Fonds habt ihr da jetzt mit welchem Volumen und hast du neben den Rechenzentren überhaupt noch Zeit, dich darum zu kümmern? Und wie reagieren die Investoren im Vergleich zum Beispiel? Also Rechenzentrum, hast du ja vorhin selber gesagt, ist ja so ein, noch eine Blackbox. Also ne? Gibt relativ wenig Wissen. So ein Lebensmitteleinzelhandel, da geht fast jeder jede Woche mal hin. Ja, das kennt man.
Das ist super, genau. Das ist deswegen auch ein schönes Thema, weil jeder einkaufen geht und jeder eine Meinung hat. Das ist schon interessant. Sollte eigentlich bei Rechenzentren ähnlich sein, weil jeder nutzt das Internet natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich sage immer so salopp, und dann höre ich auch mit Rechenzentren auf, Latenz ist immer das, wenn man irgendwo übers Internet über einen der Anbieter Fußball guckt und das Tor im Radio 2 Minuten eher fällt als am Fernseher. Dann weiß man ungefähr, hat man eine Idee. So, was machen wir noch? Habe ich noch Zeit für was anderes? Glücklicherweise habe ich ja ein tolles Team und bin da nicht alleine unterwegs und auch nur so funktioniert. Und genau, Lebensmittel, Einzelhandel, soziale Infrastruktur sind Themen, die dem Rechenzentrumsthema ein bisschen nachstehen derzeit. Bei Lebensmittel, Einzelhandel würde ich auch sagen, das haben schon relativ viele im Portfolio in irgendeiner Art und Weise. Wahrscheinlich nicht unbedingt diese Value-Add-Strategie oder Manage-to-Core-Strategie, wie wir sie fahren, wo wir jetzt mittlerweile, ich glaube, 8 oder 9 ehemalige Realmärkte im Portfolio haben, die auch komplett auf den Kopf stellen, restrukturieren, repositionieren, Baurecht schaffen, vermieten, umbauen, finanzieren, alles Mögliche. Aber das ist was, das ist schon häufig vorzufinden in den Portfolien. Ärztehäuser, Gesundheitszentren noch nicht. Dementsprechend ist das auch noch was, was zur Abrundung des Portfolios für viele interessant ist, sofern dann gerade noch Quoten da sind.
So, wie viele Fonds gibt es denn, mit welchem Volumen?
Genau, die Frage habe ich unterschlagen.
Ja.
Also wir haben im Bereich Lebensmitteleinzelhandel einen Fonds aufgelegt und geschlossen und den zweiten Fonds aufgelegt und schon investiert mit einem hohen zweistelligen Millionenbereich. Der befindet sich in der Platzierungs- und Investitionsphase, dieses Nachfolgeprodukt vom Einser. Und im Bereich soziale Infrastruktur haben wir auch einen Fonds aufgelegt und geschlossen und voll investiert. Und der zweite Fonds ist in Planung, in Auflage.
Mal schauen. Der soll wie groß werden?
Also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, unter 200 Millionen anzufangen. Das muss schon irgendwie gewährleistet sein, dass man in diese Volumina auch kommt. Und nach oben hin ist es eher die Frage, in welcher Marktphase kaufe ich ein und wann ist die Marktphase zu Ende? Also wie lange habe ich eine Investitionsphase? Und dann ist es eher für mich nicht so relevant, ob es jetzt 250, 300 oder 350 Millionen sind, sondern eher, okay, ich habe gesagt, ich möchte in einer gewissen Phase investieren, ich habe gewisse Renditeanforderungen und wenn sich der Markt verändert, dann bin ich halt eigentlich gut beraten, diesen Fonds dann auch zu schließen, um nicht irgendwie das auch im Zweifel gar nicht einhalten zu können, was ich vorher versprochen habe.
Mhm. Zum Schluss möchte ich noch mit dir über ein Thema sprechen, worüber wir auch schon zur Expo diskutierten. Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Da hast du gesagt, am Anfang war das Interesse an Artikel 9 Fonds hoch. Die Branche hat ESG-Klassifizierung als Marketinginstrument benutzt. Das war ein Fehler. Es gibt jetzt auch mittlerweile verschiedene Studien, unter anderem von Industria. Da wollen irgendwie nur 5,6% der Befragten einen Artikel 9 Fonds, dafür aber 72,2%, also der Großteil, den reicht auch ein Artikel 8 Fonds. Wie ist dein Blick jetzt mittlerweile darauf? Hat sich da irgendwas dran geändert?
Also es wird auf jeden Fall nicht als Marketinginstrument benutzt mehr. Das war sicherlich vielleicht von dem einen oder anderen etwas vorschnell seiner Zeit. Und aber das ist genau auch unser Bild, was wir haben. Also wir haben auch eine Umfrage mal im Rahmen eines Webinars gemacht, wo man live abstimmen konnte. Und das Ergebnis war sehr ähnlich, für uns damals sehr überraschend. Hat sich aber jetzt eben auch dahin entwickelt. Artikel 9, wenn es wirklich ein ganz klares Artikel 9 Produkt ist, ja. Aber ansonsten Artikel 8 völlig ausreichend und ehrlicherweise wird wahrscheinlich Artikel 8 selbst für viele Portfolien und für viele Manager eine vergleichsweise große Herausforderung sein, auch dahin zu kommen überhaupt. Also der Aufwand, der insgesamt betrieben werden muss, das sehen wir auch in unseren Portfolien, der ist schon groß. Und Artikel 8 ist und bleibt aber völlig ausreichend. Ja. Also das ist schon das, was wir auch sehen und wo wir jetzt auch keine Trendwende erwarten mehr.
Na, jetzt haben wir ja auch noch Krise, da ja gleich gar nicht mehr, oder?
Genau, also es ist natürlich jetzt auch die Zeit für Asset Management gekommen und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen und wie man so hört, gibt es auch viele Anleger, die unzufrieden sind mit ihren Asset Managern. Auch wenig verwunderlich, wenn man halt eben 10 Jahre lang nur irgendwie eine super Marktphase hat und Asset Management mäßig eigentlich nicht viel machen muss. Und jetzt kommt es halt dicke. Also sprich, ich muss Asset-Management-Maßnahmen umsetzen, nicht nur ESG-Maßnahmen, sondern vielleicht auch wirklich mal mit dem Objekt, an dem Objekt arbeiten. Und das kann vielleicht nicht jeder. Dann kommt vielleicht noch eine Kommunikation, die nicht so gut läuft, dazu. Da sehen wir auch derzeit einige Verfahren, wo es darum geht, dass die Anleger möglicherweise versuchen, auch den Asset-Manager zu wechseln in ihrem Mandat, weil sie so unzufrieden sind. Und das ist was man vielleicht bei uns auch gar nicht vermutet, dass wir mit dem Objekt und an dem Objekt arbeiten, also als Privatbank seit 1796, sondern nein, wir machen es wirklich. Also wir haben viele Dinge im Bestand, wo wir Revitalisierung, Repositionierung machen, wo wir auch ein Projekt mehr oder weniger aus der Not heraus, aber auch selber zu Ende bauen. Und das ist schon eine Kernkompetenz. So sind wir aber gestartet. Und das ist für uns und für die Kollegen, die wir da haben, selbstverständlich. Aber vielleicht im Markt nicht mehr, selbstverständlich.
Mhm. Da haben wir ja gleich das nächste Thema angerissen, worüber man auch noch stundenlang reden könnte. So, das bedeutet, Patrick Prinker, erstmal vielen Dank für den ersten Podcast und für unser erstes Gespräch. Das heißt, es muss dann auf jeden Fall 2025 eine Wiederholung geben. Dann gucken wir mal, was der Rechenzentrumsmarkt macht.
Sehr gerne.
Und dann gucken wir uns auch noch mal so ein bisschen die Fonds an, weil da wird, glaube ich, auch in diesem Jahr noch eine ganze Menge passieren.
Sehr dynamisches Marktumfeld.
Ja, mit vielen Abwertungen.
Mit vielen Abwertungen. Andersrum die Dynamik im Rechenzentrumsbereich. Vielleicht noch so 2 Zahlen zum Abschluss. Der GDA hat ja announced, irgendwie, dass 30 Milliarden investiert werden in Rechenzentren. Das ist schon Geschichte. Also ich glaube, da war das Entity-Announcement und 1-2 andere noch nicht dabei. Und was haben wir für Transaktionsvolumen bei Immobilien in Deutschland? Irgendwas zwischen 25 und 30 Milliarden. Also man sieht schon, wo der Weg hingeht. Also unglaubliche Dynamik im Positiven da. Im klassischen Immobilienbereich hoffe ich, dass sich der Markt wieder ein bisschen stabilisiert tatsächlich und auch die Probleme in den Portfolien irgendwann ein bisschen geringer werden und auch die Investoren wieder Kapazitäten und Lust haben, mehr in auch Immobilien zu investieren. Und ich freue mich auf eine Fortführung und bin selber ein bisschen gespannt, was dann zu berichten ist.
Ja, ich auch. Ja, da gucke ich mir das dann nämlich auch mal an, was du alles hier so erzählt hast.
Klar.
Und halte dir das dann wieder vor.
Genau so.
So, Patrick, vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.